Ja, endlich! 12 Monate nach dem letzten kommt nun endlich diese Woche ein ganz neuer Star Wars Film. Nicht in die Kinos? Oder doch in die Kinos? Menschen sind verwirrt. Was ist es denn nun, dieses Star Wars Rogue One? Ist es jetzt ein Star Wars Film? Oder ist es kein Star Wars Film? Bitte, Chewbacca? Chewbacca ist böse. Warum genau? Okay. Ah. Also Chewbacca sagt, es ist kein Star Wars Film, weil er nicht drin ist und ja, und R2-D2 gibt ihm recht. Da werden wir drüber reden müssen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen Dienstagabend euch allen zusammen. Ja klar, ne, großes Thema diese Woche in den Kinos. Donnerstag, genau genommen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 0 Uhr, startet dieser Star Wars Spin-Off Rogue One. Ist das jetzt ein Star Wars Film oder ist es kein Star Wars Film? Hat es nur den Namen eines Star Wars Films oder ist es eines Star Wars Films der Originalreihe ebenbürtig? Wir werden da heute ein Argus-Auge drauf werfen, denn es gibt sowohl einiges für als auch ein bisschen wider. Das kann ich schon mal versprechen. Und wer jetzt Angst vor Spoilern hat, machen wir natürlich nicht. Ne? Also hier bei uns, wir reden über den Film, gucken mal rein und ein bisschen auf die Besonderheiten dieses ersten aus der Reihe Tanzens in der Star Wars Kinohistorie. Aber natürlich werden hier keinerlei Geheimnisse oder sonst irgendwas verraten, was ihr als Fans gerne dann vielleicht noch diese Woche im Kino sehen wollt. Ist auch nicht das einzige Thema. Heute soll ja Menschen geben, die sich für Star Wars gar nicht interessieren. Komisch eigentlich, komische Menschen gibt's. Deshalb gucken wir noch in zwei andere Filme rein, die am Donnerstag starten. Der eine heißt Paula. Das ist ein Biopic über die sehr exzentrische Malerin Paula Becker-Modersohn. Und wir gucken in einen Thriller, der zumindest so als Thriller daherkommt, hinter dem sich aber eine ganz ordentliche Portion Horror versteckt. Shut In heißt er. Naomi Watts spielt die Hauptrolle. Es geht da um ein vielleicht sehr spookiges, verschwundenes Kind. So, und Anna Wollner kommt auch noch kurz vorbei. Die bringt noch ein paar Film-News der Woche mit. Und damit haben wir sie auch voll, diese eine Stunde Film heute Abend. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Wenn das Imperium solch eine Macht besitzt, was für eine Chance haben wir dann?
Was für eine Chance wir haben? Was ist denn die Alternative? Fliehen, verstecken, um Gnade flehen, die Truppen in alle Winde verstreuen? Wenn ihr das Feld einem Feind überlasst, der so böse und mächtig ist, dann verdammt ihr die Galaxis zu ewiger Unterwerfung. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen.
Die Zeit zu kämpfen ist gekommen, erzählt uns eine Frauenstimme in diesem ersten Spin-Off in der mittlerweile fast 40-jährigen Star Wars Kinogeschichte. Der erste Film, der aus dieser Originalreihe rausgepflückt wurde und zwar auch in diesem Universum angesiedelt ist, aber eben nicht. Das erzählt, was wir schon aus den bisherigen ersten 7 Filmen kennen. Wäre ja auch noch schöner. Der Reihe nach. Wen haben wir da eben gehört? Das ist Jyn Erso, gespielt von Felicity Jones, die Hauptdarstellerin dieses Spin-offs Rogue One. Das ist eine junge Frau, die eigentlich schon seit frühester Kindheit weiß, dass sie so ein bisschen zwischen Baum und Borke steht. Ihr Vater war nämlich einst ein Konstrukteur, ein Wissenschaftler auf Seiten des Imperiums, also der dunklen Seite, hat sich aber davon losgesagt, muss aber jetzt als junge, erwachsene Frau damit klarkommen, dass ihr Vater wohl, wie es aussieht, seinerzeit die entscheidende vernichtende Technologie für den Todesstern geliefert hat. Der ist jetzt fertig und damit wissen wir schon mal, diese Geschichte spielt irgendwo zwischen Episode 3 und Episode 4, wobei Episode 4, wie ihr natürlich wisst, der ursprüngliche erste Originalfilm gewesen ist, der 1977 im Kino war. So. Todesstern ist also fertig und damit will das Imperium die Rebellen jetzt auch endgültig vernichten und eben diese junge Jyn Erso entpuppt sich letzten Endes als die, die es schafft, die völlig verunsicherten Rebellen, die eigentlich alle schon fast aufgeben wollen, doch nochmal zu formieren, einen Widerstand zu versuchen und einen ersten verzweifelten Angriff auf diesen Todesstern zu wagen. Wir haben neue Figuren. Das hatten wir auch schon in Episode 7, zuletzt vor einem Jahr im Kino in Das Erwachen der Macht. Klar, es geht ja auch logischerweise schlecht, dass man immer dieselben Luke Skywalker, Han Solo und Prinzessin Leia Geschichten erzählt, würde ja auch langweilig. Wir haben also diese neuen Figuren, wie beispielsweise diese Jyn Erso. Wir haben aber auch Altbekannte dabei. Ne? Das ist jetzt nun wirklich kein Spoiler. Ich habe gerade eben schon gesagt, der Todesstern ist gerade fertig geworden und natürlich hat auch er in diesem Film seinen Auftritt, ne? Ganz klar. Muss man nicht mehr zu sagen, eine Figur, die ihr alle kennt aus diesem Star Wars Universum. Auch um Darth Vader gibt es so ein kleines Gimmick, da werden sich die Fans unter euch sehr drüber freuen. Da gibt es also so ein kleines Schmankerl, könnte man sagen, was Darth Vader betrifft. Ihr merkt das glatte Eis, auf dem ich mich bewege. Ich hatte versprochen, nichts zu spoilern, mache ich auch nicht. Also auf der einen Seite haben wir so ein paar bekannte Figuren gemischt mit ein paar neuen Figuren und Figuren, die es vielleicht dann später im Universum gibt. Die werden hier, sagen wir mal, imitiert oder naja, so ein bisschen anderweitig zur Schau gestellt durch artähnliche Figuren. Ne? Also Stichwort Roboter. Gibt es natürlich hier auch Androiden, in diesem Fall einen Androiden, der auch ehemals auf der dunklen Seite der Macht gestanden hat, also auch für das Imperium im Einsatz war, der dann aber reprogrammiert worden ist und dem es überhaupt nicht gefällt, dass diese junge Jyn Erso sich als erstes Mal, wo sie gerade frisch bei den Rebellen ist, eine ordentliche Wumme schnappt.
Warum kriegt sie einen und ich nicht?
Was?
Weil ich weiß, wie man damit umgeht.
Genau das macht mir Angst. Gib ihn mir.
Wir fliegen nach Jeddah. Das ist Kriegsgebiet.
Wo hast du den her?
Einfach gefunden.
Ich finde diese Antwort vage und wenig überzeugend.
Also klugscheißende Roboter, die hat man sich beibehalten vom Stil her auch in diesem Spin-off Rogue One. So weit, so gut. In diesem Fall heißt der halt einfach nicht C-3PO, sondern K-2SO. Da könnt ihr jetzt mal gucken, ob er da irgendeinen zufälligen Zusammenhang zwischen den Buchstaben herstellen könnt. So mal als kleiner Tipp, ne? C-3PO, K-2SO, beziehungsweise K-2SO, weil das lustiger klingt in der deutschen Synchronisation. Also wir haben Androiden, wir haben Menschen, wir haben jede Menge außerirdische Kreaturen, wir haben einen Todesstern, der die Widerständler vernichten will und wir haben die Widerständler, die den Todesstern vernichten wollen. Insofern quasi alles wie im Original Star Wars Film, nur halt einfach kurz davor. Das, womit ich das größte Problem in diesem ansonsten wirklich sehr gut gelungenen Science-Fiction-Film hatte, ist dann ganz einfach die Tatsache, dass es keine Jedi-Ritter gibt. Das ist sowas von strange. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt, in der alles so ist, wie ihr es kennt, und in der eine elementare Einheit dieser Welt, der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Jedi-Rittern und dem Imperator bzw. der dunklen Seite der Macht war. Das war immer so. Und jetzt kommt ihr zurück in diese Welt, es spielt quasi alles zur selben Zeit, aber dieser eine Bestandteil, die eine Seite, ist plötzlich nicht mehr da. Es gibt keine Jedis in diesem Star Wars Spin-Off. Und das hat mich extrem irritiert, muss ich sagen, weil ich es nicht nachvollziehen konnte. Erst habe ich gedacht, ja, weiß ich nicht, vielleicht mal gucken, wann spielt denn das so ungefähr? War das schon so lange vorher, dass es die alle noch nicht gegeben hat? Dann habe ich gedacht, nee, ziemlicher Quatsch, weil allein Meister Yoda ist ja, glaube ich, 900 Jahre alt. Nee, es ist Blödsinn. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem der Todesstern fertig ist, spielt kurz danach später das, was wir aus dem ersten Star Wars Film kennen. Das heißt, die Figuren wie Luke und Leia, wie Han Solo, wie Obi-Wan Kenobi und natürlich auch Meister Yoda, die hat es alle schon gegeben. Und dieses Phänomen wird im Film ganz kurz angesprochen und dann heißt es, die gibt's nicht. Oder nicht mehr. Oder die sei eine Legende. Es wird ganz schwammig behandelt, dieses Thema. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, warum das so ist. Seit ich diesen Film gesehen habe. Lange Zeit mich das gefragt. Also genau genommen, wann habe ich den Film gesehen? Gestern. Also seit gestern frage ich mich das. Warum gibt es zwar die dunkle Seite der Macht, aber warum gibt es auf der gegenüberliegenden Seite nur die Widerständler, aber keine Jedi. Ich habe lange und tief geforscht und ich habe etwas gefunden, was diese Frage möglicherweise beantworten könnte. Ich habe tief gegraben und Dinge zutage gefördert über diesen neuen Film, die ihr unbedingt wissen wollt, aber bisher nicht mal zu träumen wagtet.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kopf einziehen. Achtung. Da, nochmal, runter, die Rübe, aus dem Weg. Wenn man mit dem Kopf an so ein Laserschwert dran bömst, dann bleibt nicht viel über von der Rübe, dann ist die zur Hälfte runter. Ich habe versprochen, ich würde nicht spoilern, von daher, tja, gibt's Laserschwerter im neuen Star Wars Spin-Off Rogue One oder gibt's keine Laserschwerter im Film? Es gibt ja immerhin keine Jedi im Film. Die sind ja nicht drin, habe ich ja eben schon gesagt. Jedi gibt's keine. Wird's wahrscheinlich auch keine Laserschwerter geben. Vielleicht aber doch. Könnt ihr euch ab Mittwochnacht 0 Uhr, Mittwoch auf Donnerstag angucken, wenn die ersten Kinos aufmachen, um euch diesen Film zu zeigen, ob es da vielleicht doch ein Laserschwert gibt. Darth Vader ist drin im Film, ganz geil gemacht eigentlich, ist auch die neue rechte Hand von Darth Vader, Director Orson Krennic, nämlich gespielt von Ben Mendelsohn, das wäre ja wirklich ein merkwürdiger Name für einen Schauspieler. Ben Mendelsohn, klingelt da was in der Rübe, in der gerade vom Laserschwert gekappten Rübe? Natürlich Hauptdarsteller der ersten Staffel von Bloodline. Großartige Serie. Wenn noch nicht gesehen, bitte nachholen. Super Schauspieler auch hier wieder als Böserwicht neben dem Bösewicht. Mads Mikkelsen hatte ich eben kurz erwähnt. Das ist der Vater der Hauptdarstellerin Jyn Erso. Galen Erso, das ist der, der letzten Endes verantwortlich ist für diese zerstörerische Technik im Todesstern. Viele coole neue Figuren dabei und ich hatte euch versprochen, dass ich was ausgegraben habe, was das jetzt nur mit den Jedis da irgendwie auf sich hat und warum es die in diesem Film jetzt komischerweise gar nicht gibt. Was ich ein bisschen verstörend fand, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, man ist ja auch so ein bisschen verwöhnt von das Erwachen der Macht, ne? Dass man so am Ende, oder kriegt man noch irgendwie vielleicht so ein Jedi, der durchs Bild rennt und auch so ein Ding hier in der Hand hat. Vorsicht! Ja, so habe ich gedacht die ganze Zeit, dann habe ich was gefunden. Nämlich in dem Interview mit Kathleen Kennedy, das ist die Präsidentin von Lucasfilm und Produzentin von Star Wars, das Erwachen der Macht, also vom letzten 7. Star Wars Film der Originalreihe. Die hat sich nämlich mit George Lucas unterhalten, logischerweise so als immer noch Mastermind im Background, wie das jetzt alles mit Star Wars weitergehen soll und mit der Saga und wie man dieses Spin-Off überhaupt oder die Spin-Offs, die ja kommen sollen, wie man die gestalten könnte. So, und jetzt kommt's. George Lucas hat ihr in diesem Gespräch erzählt. Er wolle neben der Saga noch weitere separate Geschichten aus demselben Universum erzählen, die mit der Story um Luke Skywalker aber nichts zu tun haben. Danach hat man sich einfach gerichtet, nach dem heiligen Willen von George Lucas, der gesagt hat, diese Star Wars Stories, wie die Spin-Offs alle quasi im imaginären Untertitel heißen werden, diese Filme sollen alle in sich abgeschlossene einzelne Geschichten sein. Das heißt, es wird jetzt also auch keine drei- oder vierteiligen Spin-off-Serien geben. In sich abgeschlossene einzelne Geschichten, die mit der Story um Luke Skywalker nichts zu tun haben sollen. Klar, wenn das so ist, dann schließt das natürlich auch einen jungen Han Solo und einen Obi-Wan Kenobi und vielleicht auch einen Meister Yoda aus, wenn es einfach der Wunsch war, es losgelöst davon zu machen. Gut, müssen wir dann vielleicht einfach so hinnehmen. Regie geführt hat Gareth Edwards, den kennt ihr vielleicht als Regisseur von Godzilla und von Monsters. Also der kennt sich mit Figuren plastischer Natur, mit viel Make-up im Gesicht und natürlich mit CGI auch bestens aus. Und auch dazu habe ich ein paar Sachen für euch ausgegraben, die ihr gerne benutzen dürft. Mittwochnacht, wenn ihr quasi ab 21 Uhr schon 3 Stunden vorher in der 400 Meter langen Schlange steht und ihr merkt, wie euch langsam nicht nur kalt, sondern auch wahnsinnig langweilig wird und ihr denkt, ach, hätte ich doch nur eine kleine Geschichte, die ich dem anderen Klugscheißer vor mir als echter Star Wars Nerd von hinten ins Ohr säuseln könnte, da hätte ich was. Zum Beispiel solltet ihr über die Kameratechnik dieses Films wissen. Wie gesagt, kurzer Einschub, falls ihr es euch von eben nicht merken konntet, Geschichte spielt kurz vor den Geschehnissen aus dem allerersten Star Wars Film von 1977. Um da anknüpfen zu können optisch, haben Regisseur Gareth Edwards und sein Kameramann Greg Fraser Kameraobjekte aus den 70er Jahren mit modernster Digitaltechnik kombiniert. Ah, merken. Kameralinsen aus den 70ern, kann man mit angeben. Dann der Druide K2SO bzw. K2SO, K2SO im Original, der von Alan Tudyk gesprochen wird im Original. Natürlich mit Motion-Capture-Verfahren ist das Ganze gefilmt und gespielt worden. So, da hat Scanlan, das ist der Typ, der zuständig ist bei Star Wars für diese ganzen Kostüme und für Roboter und für den Look des Films und so, da hat er erst ein Modell in Originalgröße gebaut und dieser K2SO ist mal locker so 2,30 Meter groß und anschließend wurde dann der Entwurf, den die gebaut haben, mit den Visual Effects umgesetzt. Ne? Kann man irgendwie sich auch ganz gut vorstellen. Erst so ein Modell gebaut, dann quasi im Computer reproduziert und dann von dem Schauspieler Alan Tudyk im Motion Capture Verfahren zum Leben erweckt. Sehr cool gemacht, sieht sehr amtlich aus, dieser Roboter. Dann, was ich total abgefahren finde, hat man sich irrsinnig Gedanken gemacht um das Aussehen von Darth Vader. Beispielsweise, und jetzt aufpassen, beispielsweise glänzt Darth Vaders Helm in Star Wars, das Imperium schlägt zurück, stärker als das Vorgänger-Helm-Modell. So, und nach endlosen Diskussionen hat sich der Regisseur dann für die mattere Version entschieden aus Star Wars eine neue Hoffnung. Und das Endergebnis, was ihr da ab Donnerstag sehen könnt, ist tatsächlich eine exakte Reproduktion von Darth Vaders Kostüm aus diesem Film bis hin zu den Boxen an seinem Gürtel mit ihren kleinen Kratzern dran. So, und der Kasten auf seiner Brust, den er da hat, der besteht ebenfalls wieder aus angemaltem Holz mit aufgeklebten Knöpfen. Das ist doch was, wo so ein Star Wars Fan komplett die Hose aufgeht, oder? Die haben das wie damals gemacht, in den 70ern. In einem Film 2016, wo man alles mit CGI machen kann, haben die dem wieder so einen kleinen Holzkasten auf die Brust geklebt und da so kleine Knöpfe drauf getackert. Finde ich irgendwie echt rührend. Verdrücke kurz ein kleines Tränchen. So, Sturmtruppler kennt er, die Stormtrooper, die sind erweitert worden durch die Todestruppler. Eine Elite-Einheit, Elite-Kampfeinheit ganz in Schwarz. Gibt also nicht nur die Weißen vom Imperium, von der dunklen Seite, die Stormtrooper, sondern es gibt jetzt auch die Deathtrooper. Und das ist ganz interessant, während nämlich die Sturmtruppenrüstungen von damals auch Kämpfern unter 1,75 Meter gepasst haben und auch nach wie vor passen, sind die furchterregenden Todestruppler alle weit über 1,80 Meter groß. Also wenn ihr da als Schauspieler euch bewerben wolltet für diesen Film und ein Death Trooper sein wolltet und wart unter 1,80 Meter, keine Chance, da stecken überall nur Riesen drin. So, ganze Menge Sachen, die es dazu zu finden gibt über diesen Film. Vielleicht eine Sache noch, muss mal gucken, ist ja nicht alles so wahnsinnig interessant, was es da an Angeberzeugs gibt. Vielleicht das noch. Das fand ich gar nicht schlecht. Es gibt eine alte, seit fast 50 Jahren ungenutzte Militärbasis der Royal Air Force. Die heißt Bovington Airfield. Und auf diesem Bovington Airfield haben sie die Malediven als Motiv nachgebaut. Es gibt einen so einen Planeten im neuen Film, das sieht alles aus wie Malediven. Kristallblaues Wasser, alles voller Palmen und Sand. So, wie haben die das gemacht? Da denkt man erstmal, ja klar, große grüne Wand und dann alles mit CGI hinterher computermäßig draufgetackert. Nein, haben sie eben nicht gesagt. Die Filmemacher ließen 2000 Tonnen Sand anliefern und importierten über 60 Palmen aus Spanien sowie weitere Pflanzen aus Großbritannien. Großbritannien, da wachsen die Palmen ja auch wie Pilze aus dem Boden. Na, egal. Also sie haben über 2000 Tonnen Sand, über 60 Palmen aus Spanien geholt und weitere Pflanzen aus Großbritannien, haben ein Strandareal gebaut und haben aus Nachhaltigkeitsgründen recyceltes Wasser aus den Pinewood Studios verwendet, um das Meer nachzubilden. Fast 800.000 Liter in einem gigantischen Tank. Der fertige Malediven-Drehort auf dem Militärflugplatz war am Ende 32.000 Quadratmeter groß. Nachdem die Filmarbeiten abgeschlossen waren, konnte man dort höchstwahrscheinlich die größte Beachparty aller Zeiten feiern. Ich denke, ihr wisst genug zum neuen Film. Gespoilert habe ich, glaube ich, wirklich nichts. War zumindest meine große Absicht. Unterm Strich kann ich nochmal sagen, also lasst euch nicht abschrecken. Das sollte kein Gemotze sein eben mit den nicht vorhandenen Jedis. Das ist einfach nur merkwürdig. Es ist strange, dass die nicht da sind. Unterm Strich hat Gareth Edwards einen wirklich guten Job gemacht. 90 Minuten lang Science Fiction, gefolgt von 30 Minuten großes Finale mit wahnsinniger Star Wars Madness am Ende des Films. Der Look durch diese 70er Jahre Kameralinsen, das solltet ihr euch merken, verleiht dem Ganzen tatsächlich ein bisschen was Nostalgisches, und der Kasten auf Darth Vaders Brust ist wie damals in den 70ern aus Holz mit Plastikknöpfen drauf. Mit diesen Informationen entlasse ich euch in Star Wars, das Spin-off Rogue One, ab Mittwochnacht auf Donnerstag 0 Uhr bei uns in den Kinos.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Beim letzten Marimbaphon Ding Dong war es auf die Sekunde genau kurz nach 8:30. Eine Stunde Film hier bei D-Radio Wissen. Und das Wichtigste, typisch ich wieder, ne, habe ich natürlich vergessen zu erzählen. Morgen früh um 7 sitzt der feine Herr hier nämlich schon im Flugzeug nach Londonion ins enge Land hinein. Da werde ich, nachdem heute Abend große Europapremiere von Star Wars Rogue One ist, morgen die ausgekaterten Herrschaften und Herr Damen des Films, Schauspieler, Filmemacher, Special Effects Leute treffen, und sie versuchen in ihrem Dullenkopf morgen direkt nach der Landung mit meinen Fragen an den Rand eines Nervenzusammenbruchs zu treiben. Mehr spannende Neuigkeiten jetzt und hier von Anna Wollner.
Die Radio Wissen.
Film-News.
Scorsese haut drauf. Martin Scorsese, legendärer Macher so großartiger Filme wie Raging Bull, Godfellas und The Aviator, hat die Schnauze voll. Vom Kino. Und zwar vom aktuellen. Außer seinem eigenen natürlich. Wie er auf einer ersten Pressekonferenz zu seinem kommenden Werk Silence verlauten ließ, läge dies vor allem an der völligen medialen Übersättigung heute. Früher sei man für Bilder ins Kino gegangen, die etwas bedeutet hätten. Heute würde stattdessen jeder Mensch pausenlos und überall mit Bildern bombardiert, die völlig ohne Aussage sind. Auch zum Leidwesen aktueller Kinofilme seiner Kollegen, meint Scorsese, weshalb er sich kaum noch Filme im Kino ansehen würde. Bilder, Worte, alles zu banal aneinandergereiht, sagt der 76-Jährige, verdreht und verwendet, wie es gerade passen würde. Ob ihm selbst dagegen mit Silence mal wieder etwas Bedeutsameres gelungen ist, seht ihr ab März im Kino. Lieber R-rated statt fetter Kohle. Schon zum Drehstart von Wolverines drittem und letztem Solo-Abenteuer hatten wir euch erzählt, dass es der Wunsch der Macher sei, etwas erwachsener zu werden. Heißt, ähnlich wie schon Deadpool sollte auch dieser Superheldenfilm düsterer, rauer und sarkastischer werden als die vorherigen Teile. R-rated, wie es in den USA heißt, da darf man dann erst ab 17 rein. Für die Verleihe bedeutet sowas natürlich immer finanzielle Einbußen. Sie bringen Superheldenfilme gerne ab 12 in die Kinos, weil es einfach deutlich mehr potenzielles Publikum bedeutet. Und jetzt? Ganz einfach. Der Hauptdarsteller verzichtet auf Kohle, und zwar angeblich auf extrem viel davon. Auch Hugh Jackman war nämlich von vornherein ein Verfechter der R-rated-Idee und soll, verschiedenen Meldungen zufolge, dafür nun auf bis zu 70% seines ursprünglich verhandelten Honorars verzichten. Arm machen wird's ihn sicher nicht, allein die bis dahin dann 8 Auftritte als Wolverine sollten ein dickes Polster geschaffen haben. Ob und wenn ja, wie hart der letzte Krallenmutanten-Filmfinal dann wirklich ist, seht ihr auch ab März im Kino. Neue Trailer-Strategie. Erst letzte Woche haben wir über den Trailer-Irrsinn in Hollywood berichtet, dass jetzt schon ein erster Filmtrailer für Spider-Man Homecoming raus ist, obwohl der Film erst in 7 Monaten startet. Bei Star Wars 7 waren die ersten kleinen Mini-Teaser schon ein Jahr vor Kinostart im Netz. Und für genau dieses Franchise wünscht sich einer der Hauptdarsteller deswegen jetzt eine komplette Kursänderung in der Marketingstrategie. Niemand Geringeres als Adam Driver, der quasi Darth Vader-Nachfolger Kylo Ren spielt, würde für Episode 8 gerne komplett auf Trailer verzichten. Driver sagte den Kollegen des Kinoportals CinemaBlend, es wäre zwar ein sehr mutiger Schritt, keinen einzigen Trailer vor Filmstart zu veröffentlichen, aber ein großartiger. Zitat: Niemand würde dann überhaupt etwas wissen, und je weniger die Leute wissen, glaube ich, desto aufregender wird es, desto mehr ist es ein Event. Finden wir eigentlich gar keine so schlechte Idee.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Die Kinderpsychologin Mary, gespielt von Naomi Watts, ist quasi das Gegenteil von zu beneiden. Sie lebt vollständig zurückgezogen von der Zivilisation in einem Haus ohne großartigen Nachbarschaftsanschluss, nachdem sie bei einem schweren Autounfall ihren Mann verloren hat und ihr Sohn, der mit dem Auto saß, schwerst behindert ist und pflegebedürftig. Um den kümmert sie sich also den ganzen Tag, fühlt sich irgendwie auch schuldig für das, was was da passiert ist. Wir wissen anfangs nicht besonders viel, sondern werden als Zuschauer in diesem Film, der auch am Donnerstag startet, einfach nur mit dieser Situation konfrontiert. Shut In heißt er, und was sich da so nach und nach entwickelt, ist ein Thriller, / Psycho-Thriller, der sich dann irgendwann zum waschechten Horror-Thriller metamorphosiert, falls es dieses Wort gibt. Denn was die junge Psychologin macht, ist, sie nimmt den weisen jungen Tom auf, einen 9-jährigen Jungen, der ganz offensichtlich keine Eltern mehr zu haben scheint und dem es überhaupt nicht gut geht. Verzeihung, ich nehme euch kurz mit, einen Schritt zur Seite. Ich muss einen Schluck trinken. Es hilft nichts. Ich könnte das Mikrofon zumachen und könnte das in Stille und in Ruhe und in Anstand für mich machen, aber ich finde, ihr sollt teilhaben an meinem stimmlichen Leid. So. Ich hoffe, es geht jetzt nicht wirklich, oder? Ha, schön, dass ich morgen nach London fliege. Das wird sicherlich wird lustig. Gucken, ob ich in den Interviews noch einen Ton rauskriege. So, unsere junge Kinderpsychologin nimmt also diesen 9-jährigen Jungen bei sich auf, der sie sehr an ihren eigenen, ja nun mittlerweile durch den Unfall schwer behinderten Sohn erinnert, als der noch klein war, und kümmert sich um den. Allerdings ist das mit dem Kümmern relativ schnell Geschichte. Noch am ersten Tag, genauer gesagt am ersten Abend, passiert Folgendes.
Er ist erst 9 Jahre alt. Lassen Sie mich diese Chance nutzen. Ich bitte Sie. Könnten Sie ihn nicht vielleicht... Joan... Ich rufe Sie zurück. Tom!
Hat jetzt fast ein bisschen was von einem Hörspiel gehabt, ne? Mary hat nur kurz telefoniert. In dem Augenblick schlägt die Tür zum Pflegezimmer ihres Sohnes zu. Der kleine Tom ist offenbar in diesem Zimmer verschwunden, und als sie die Tür endlich aufkriegt, liegt ihr behinderter Sohn zwar immer noch im Bett, das Fenster steht aber offen, draußen ist eisekalte Wintersnacht und Tom ist weg. Kurze Zeit später wird er in den Nachrichten als vermisst gemeldet. Bei den Temperaturen ist relativ schnell klar, er wird kaum eine Chance gehabt haben, in dieser winterlichen Kälte zu überleben. Niemand weiß, warum dieser Junge durchs Fenster in die Nacht verschwunden ist, dieser wortkarge Junge. Niemand weiß genau, was Marys behinderter Sohn mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Allerdings passieren mehr und mehr merkwürdige Dinge.
Hier geht irgendwas Seltsames vor sich, und ich bilde mir das nicht nur ein.
Mary, atmen Sie mal tief durch.
Und machen Sie sich klar, was Sie da sagen.
Hören Sie mir bitte einfach zu.
Ich dachte, es wäre ein Traum gewesen. Aber das war es nicht. Ich war wach und...
Schlafparasomnie.
Verdammt, es ist keine Parasomnie, okay? Bitte. Ich bitte Sie, glauben Sie mir.
Meinen Sie das wirklich ernst? Sie sprechen hier von Geistern.
Denn seit der 9-jährige Tom abgehauen ist und längst als möglicherweise verstorben in der Eiseskälte, auf jeden Fall aber als vermisst gilt, behauptet Mary plötzlich, ihn immer wieder in ihrem Haus zu sehen. Kriege ich schon jetzt wieder ein bisschen Gänsehaut auf dem Rücken, muss ich ehrlich sagen. Immer so nachts, wenn es dunkel ist und man gerade mal so aus dem Augenwinkel vielleicht eine offenstehende Tür im Blick hat, dann huscht da sowas vorbei. Und Mary ist sich irgendwann nicht sicher, ob sie wahlweise verrückt wird, ob sie Tom wirklich sieht oder ob das ein Geist ist, den sie da sieht. Und dann fangen diese fiesen kleinen Situationen an, so im Badezimmer, in der Wanne. Und man weiß schon, gleich. Nee, doch nicht. Ah, doch, okay. Also das ist dann dieses typische Spiel, was man kennt aus dem Psycho-Horror-Bereich. Es ist so, also ihr solltet schreckfest sein, wenn ihr da ab Donnerstag reingehen wollt. Es ist schön gelöst für mich, weil dieser Film gar nicht viel Raum braucht, mal ein wirklicher Gegenpart ist zum neuen Star Wars-Film. Er braucht weder viel Raum, noch braucht er viel Effekte. Vieles spielt tatsächlich in diesem Haus, in dieser immer gleichen Kulisse. Das unterstützt die Schwere, die dieser Film thematisch durchaus hat, auch wirklich sehr schön. Und zudem hat Shut-In einen echt schönen, gut gemachten Twist, den man im Nachhinein, nachdem er passiert ist, schön rekonstruieren kann, den man vorher aber nicht so kommen sieht. Also wer sich von euch gerne mal gruselt und vor allen Dingen ganz gerne erschreckt, für den wäre eine Alternative zu Star Wars Rogue One Shut-In ab Donnerstag im Kino. Und eine weitere Alternative gibt's gleich noch.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Bin mir relativ sicher, wenn sich ABBA, die Bee Gees und Fleetwood Mac jemals zusammengetan hätten, dann würden sie klingen wie Liv. Wings of Love. Hier ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen.
Lass uns drüber reden, was du in Zukunft machen wirst. Ja, ein Plan, der nicht abenteuerlich ist. Und den du wirklich durchführen kannst. Du bist 24 und kannst nicht weiter in den Tag hineinleben. Ja, entweder findest du einen Mann, den du heiratest. Da kannst du, wenn er nichts dagegen hat, in deiner Freizeit ja auch weiter malen. Aber Frauen können keine Malerinnen werden.
Du traust mir nicht zu, aber ich.
So hat sich das damals angehört im Jahr 1900 in Worpswede. Da musste ich gleich mal nachgucken, wer oder was eigentlich Worpswede ist und bin auch da fündig geworden. Es ist eine Gemeinde im Landkreis Osterholz in Niedersachsen. Wenn ihr also auf die Deutschlandkarte guckt, bisschen vereinfacht ausgedrückt, oben links, Nähe des Wassers. Plattdeutsch übrigens Worpswed. Heißt das. Oh, kann man rausfinden, wenn man so ein bisschen recherchiert. Worpswede 1900 und diese Ansprache, die ist eine, die Paula Becker gar nicht gerne gehört hat, die zu der Zeit aber ganz normal war. Was für eine schwachsinnige Idee einer Frau, zu behaupten, sie werde Malerin und werde davon auch noch ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das sah man damals anders, wie gerade eben gehört. Frauen hatten gefälligst zu heiraten, möglicherweise einen erfolgreichen Maler und dann könnte man ja in seiner Freizeit auch so ein bisschen irgendwie rumpinseln. Paula Becker sieht das aber ganz anders, verlässt die Familie, zieht los und lernt schon bald Otto Modersohn kennen. Der ist bereits Maler und auch sehr erfolgreich. Die beiden verlieben sich ineinander. Für Paula ist es aber nicht nur eine Liebelei, eine Beziehung, ein Zusammensein, sondern sie will lernen. Sie will weiterkommen. Sie will immer noch selbst Malerin werden. Und auch, ja, bei ihrem Gatten ist das nicht ganz so einfach.
Münder wie Wunden, Nasen wie Kolben, Hände wie Löffel, Ausdruck wie Kretans. So wird nichts aus dir. So wird deine Bilder niemand wollen.
Danke, dass du es endlich gesagt hast. 5 Jahre. Ich warte seit 5 Jahren, dass du mich zur Frau machst.
Das heißt, auch in dieser Kunstliebe ist nicht alles künstlich schön, sondern einiges ist auch ganz schön schwierig in dieser Zeit, kurz nach der Jahrhundertwende. Paula Becker, die dann irgendwann Paula Modersohn Becker heißt, nachdem die beiden geheiratet haben, merkt, ich muss weiter, wenn ich irgendwie vorankommen will. Und sie führt ein für die damalige Zeit außergewöhnlich exzentrisches und buntes, bilderbuntes Leben und macht sich ihre Welt, wie sie ihr gefällt. Christian Schwucho, der Regisseur, den kennt ihr möglicherweise aus dem Film Bornholmer Straße. Es war ein Fernsehfilm, 2014 gelaufen, unheimlich gut gewesen. Im Kino hat er Novemberkind gemacht, das ist aber schon einige Jahre mehr her. Toller Regisseur, der dieses Biopic verfilmt hat, denn diese Malerin, die hat es tatsächlich gegeben, Paula Modersohn Becker. Und so wie sie immer selber gesagt hat:
Ich werde nicht lange leben, aber wenn ich 3 gute Bilder gemalt habe, dann gehe ich gern. 3 gute Bilder und ein Kind.
Genau daran hat sie sich gehalten, ist tatsächlich nicht besonders alt geworden, gerade mal 31 Jahre jung und hat bis dahin tatsächlich alles rausgehauen, was so ein buntes Künstlerleben hergeben kann. In der Hauptrolle Carla Juri, die junge Schweizerin. Schöner Film, wenn ihr auf bunte Bilder steht, wenn euch Malerei grundsätzlich interessiert. Die Geschichte dieser Malerin wird sehr schön erzählt, genauso bunt, wie sie damals auch gewesen ist. Also auch das noch eine kleine Alternative zu Star Wars Rogue One, jetzt ab Donnerstag neu im Kino. Dieser Film, der ganz einfach nur Paula heißt. Für mich und meine marode Stimme war es das für heute Abend. Ich schicke bunte Grüße in die ganze Welt von Köln bis nach sonst wo. Lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Woche. Ich bringe euch aus morgen hoffentlich ein paar spannende Star Wars Interviews mit. Die gibt es dann nächsten Dienstagabend in eine Stunde Film. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Tom Westerholt ist raus. Schöne Woche. Bis dahin.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.